Sie liegen ja nicht nur mit dem Land bei dem HZG über dem Kreuz, beim Hochschulzukunftsgesetz, sondern es geht jetzt auch bei den BAföG-Geldern darum, wie werden die eingesetzt. Das BAföG wird ja jetzt vom Bund übernommen, das heißt, die Länder sparen einen guten Betrag, NRW 200 noch was Millionen, 78 Millionen. Jetzt hat NRW das Geld erstmal in Kitas und Schulen gesteckt und das haben sie auch kritisiert.
Dass, Frau Wanker jetzt übrigens auch nochmal.
Richtig, dass das doch bitte, oder sie möchten, dass das in das Hochschulwesen fließt. Ja, wie können Sie das schaffen?
Dass also das, ein Teil dass fließt ja auch in die Hochschulen, muss man sagen. Also es wird ja jetzt den Hochschulpakt 3 geben. Nur das waren alles Maßnahmen, die schon geplant waren, bevor das mit den BAföG-Mitteln entschieden wurde. Und das Ansinnen des Bundes war es, dass das nochmal zusätzliches Geld ist. Ja. Wir können da gar nichts machen. Also wir haben ja keine Zwangsmaßnahmen gegen das Land und wahrscheinlich sind auch die Möglichkeiten der Ministerin begrenzt. Die kann ja auch nicht, die hat ja auch einen Finanzminister. Also man muss da immer schon sehen, dass das ein kompliziertes Gefüge ist, aber das heißt nicht, dass man aufhören sollte, seine Positionen immer wieder zu vertreten.
Ja. Wie geschieht das dann? Also in welchem Kontext wird dann auch über solche Fragen mit der Wissenschaftsministerin Svenja Schulze geredet? Es geschieht ja nicht nur über Reden auf Neujahrsansprachen, wo sie dann ein wenig pikiert am Ende ist.
Nein, es gibt eine Landesrektorenkonferenz. Da sind alle Hochschulrektoren des Landes Nordrhein-Westfalen vereinigt sozusagen. Und die haben eine Sprecherin gewählt. Und diese Sprecherin und diese Rektoren treffen sich immer wieder und versuchen, ihre Position abzustimmen. Und die werden dann zusammengefasst. Und unsere Sprecherin, das ist auch eine Frau, tritt dann an die Ministerin heran. Und dann findet auch regelmäßigen Abständen die sogenannte Landeswissenschaftskonferenz statt. Da treffen sich dann alle Hochschulrektoren mit der Ministerin im Ministerium und gehen diese Themen wie auf einer Sitzung Tagesordnungspunkt für Tagesordnungspunkt durch und dann werden die Positionen ausgetauscht. Die Frage ist halt immer, wie viel man dann noch bewirken kann.
Sie haben auf der Neujahrsansprache gesagt, so ein bisschen skizziert, wo es hingehen soll mit der Universität. Haben Sie unter anderem gesagt, die HU soll ein Innovationsmotor in NRW werden. Ich glaube, das war die Schlagzeile für 2020, die Sie gerne lesen wollen würden in einer großen Regionalzeitung. Wie möchten Sie die Forschung denn so stärken, dass das tatsächlich der Fall dann ist in 5 Jahren?
Also ich glaube, dass die Heinrich-Heine-Universität sich wirklich auf ihre Stärken besinnen muss. Das heißt, man muss schauen, was ist in der Forschung schon vorhanden und was hat ein Potenzial, dass sich entweder daraus ergibt, dass man besonders gute Leute hier hat, dass das ins Umfeld unglaublich gut hineinpasst oder aus anderen Gründen. Und wenn man das ausfindig gemacht hat, dann, so ist meine Vorstellung, wird man diese Bereiche nochmal stärken müssen, was natürlich, das habe ich auch in der Rede gesagt, wenn man ein gleichbleibendes Budget hat, zu Lasten von anderen Bereichen gehen wird.
Da würde ich gerne einhaken. Welche Bereiche sind das?
Das haben wir haben ja noch nicht mal die Stärken richtig herausgebildet, geschweige denn diejenigen, die dann vielleicht etwas abgeben müssen. Und natürlich wird man da auch diese Thematik der kleinen Fächer im Blick behalten müssen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil etwas vielleicht aus Sicht der Universitätsspitze unrentabel ist im Sinne von Drittmitteln, dass man es abschafft. Also da muss man ja dann auch bei kleinen Fächern sagen, aber die müssen natürlich, um eine Volluniversität zu bleiben, auch beibehalten werden. Aber da muss man überlegen, kann man das vielleicht mit einer anderen Universität zusammenstemmen, das Programm, oder kann man das verkleinern? Und wir werden nicht auf allen Hochzeiten spielen können. Das geht einfach nicht.
Wie wird dann beurteilt? Jetzt, Sie haben gesagt, wir haben es noch nicht entschieden. Auf irgendeiner Grundlage wird ja eine Entscheidung fallen müssen. Wie wird das dann?
Mit den Fakultäten. Jede Fakultät muss das sozusagen für sich selbst erstmal definieren. Ja? Also die Juristen müssen sagen, die Betriebswirte und Volkswirte. Wir sehen unsere Stärken da und unsere Strategie ist, in Zukunft das zu stärken. Das heißt, wir spielen eigentlich den Ball in die Fakultäten runter, aber dann müssen sie sich auch daran festhalten lassen. Ja, sie können nicht sagen, wir sind in allem gut und wir werden uns in allem stärken. Das werden wir sicherlich nicht durchgehen lassen.
Sie haben gerade Drittmittel angesprochen. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Bereich Finanzen. Sie haben ja viel angekündigt. Auch zum Beispiel, wir könnten nochmal bei dem Düsseldorfer Weg bleiben, den Sie ja ganz zuletzt für 2022 angekündigt hatten. Ein Weg für junge Wissenschaftler, die ja im Moment recht prekär der akademische Mittelbau, dem geht es ja wirklich nicht gut mit den ganzen Kurzverträgen. Da soll es ja einen Düsseldorfer Weg geben. Wie sieht der genau aus und wie stellen Sie sich da vor, dass der wirklich finanziert wird?
Also nochmal zur Erläuterung, ich stelle mir das so vor, dass auch hier wieder die Fakultäten als erstes mal aufgefordert werden, zu überlegen, welche Bereiche da in Betracht kommen, welche Stellen. Und dann stellen sie fest, im Jahr 2002 oder 2023 geht ein Kollege in Ruhestand. Das heißt, in dem Moment wird die Stelle frei. Und jetzt wartet man nicht bis zu dem Moment, sondern sucht schon 6 Jahre vorher einen aussichtsreichen Nachwuchswissenschaftler oder Nachwuchswissenschaftlerin, den man als Juniorprofessor beruft und ihm sagt, und wenn du in 6 Jahren positiv evaluiert wirst und hier wirklich gut bist, kannst du in 6 Jahren diese tolle Stelle bekommen. Das führt natürlich dazu, dass für diese 6 Jahre die Stelle doppelt besetzt ist, denn der Lehrstuhlinhaber oder Lehrstuhlinhaberin ist ja noch da. Für den haben wir das Geld, für die 6 Jahre Doppelfinanzierung nicht. Und das ist das, was eben zusätzlich finanziert werden muss. Und da war mein Vorschlag in der Rede, dass man da mal beim Land nachfragt und sagt, ihr wollt doch auch was für den Nachwuchs tun, könnte man nicht, es ist ja nur, sie müssen ja nicht auf Dauer Geld geben, das ist ja ein überschaubarer Zeitraum, 6 bis 7 Jahre, könnt ihr nicht mal ein Programm machen, das für 6 bis 7 Jahre Nachwuchswissenschaftler fördert. Und die zweite Idee, die ich dann in dem Neujahrsempfang gesagt hatte, war, dass es vielleicht ja auch Institutionen gibt, die ein Interesse haben an einer Förderung und sagen, wir möchten, dass dieser Bereich gestärkt wird und wir verpflichten uns für 6 Jahre vielleicht mal so eine Juniorprofessur zu übernehmen und diesen Bereich zu stärken.
Wie realistisch ist das, dass es tatsächlich solche Drittmittelgeber gibt, die das dann auch machen? Gibt es da vielleicht schon erste Gespräche?
Die gibt es in Düsseldorf, glaube ich. Ja, also natürlich auch nicht unendlich viele, sondern das ist natürlich ausgewählt. Wenige Institutionen können das sein, Vereine oder auch wirklich einzelne Personen, die sich für die Wissenschaft engagieren. Und das ist mühevoll, denn man muss ja auch das finden, was zu demjenigen passt, wo die ein Interesse dran haben. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
Die Frage oder beziehungsweise die Drittmittel im Moment sind ja sehr gering in Düsseldorf. Also zumindest, wenn man sich die Aufstellung für die leistungsorientierten Mittel anguckt, also die Mittel, die von allen Unis gegeben werden und wo dann wieder rausverteilt wird, die nach Leistung, da wird dann geguckt, Absolventenzahl, wie viele Drittmittel wurden eingetrieben, wie sieht es mit der Gleichstellung aus. Da belegt Düsseldorf in den letzten Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, den letzten Platz, auch bei den Drittmitteln. Warum schafft es Düsseldorf in einem oder die Uni Düsseldorf in einer doch recht prosperierenden Stadt nicht, so viele Drittmittel einzusammeln? Und wie soll, also, dass Sie optimistisch sind, aber schön und gut, aber warum soll sich das jetzt ändern? Oder wodurch?
Ja, also diese Drittmittel, die den größten Teil ausmachen, haben natürlich nichts mit dem Umfeld Stadt zu tun, sondern das sind die von der DFG und da hängt es wirklich nur an der Qualität der Wissenschaftler. Die stellen Anträge und die werden entweder bewilligt oder nicht. Da können sie auch im letzten Ort in Deutschland sitzen, wenn sie da gute Wissenschaftler haben, bekommen die das Geld. Und ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass hier von den Wissenschaftlern im Großen, also im Schnitt gesehen eben nicht genug oder weniger Drittmittel eingeworben werden als im Schnitt in anderen Universitäten. Und ja, da kann man, ja, das ist schwierig. Also man kann es gibt Universitäten, das ist nur ein Beispiel, das heißt nicht, dass ich das befürworte, die knüpfen sehr stark das Gehalt an die Drittmitteleinwerbung. Also einfach gesprochen, für jeden Euro, den du einwirbst, kriegst du 10 Cent selbst. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist, weil die meisten Wissenschaftler intrinsisch motiviert sind. Und da kann so eine Vereinbarung eher dazu führen, dass man sagt, das habe ich jetzt gar nicht nötig. Ich mache das, weil das meine wissenschaftliche Überzeugung ist. Also da müsste man nochmal drüber nachdenken. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass hier viele, solche Drittmittelanträge kann man oft nicht alleine stellen. Das heißt, man muss sich zusammentun. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier zu wenig miteinander gesprochen wird. Also dass Personen, die sehr gut zusammen forschen könnten, gar nicht voneinander wissen oder jeder macht so vor sich hin und man müsste sich einfach mal, das wäre dann meine Aufgabe, zu sagen, wir treffen uns jetzt mal und überlegen, was könnten wir für ein Projekt starten. Das ist Arbeit.
Ja. Drittmittel ist das eine Thema. Ich habe jetzt aktuelle Zahlen gesehen vom Senat, was die Finanzen angeht. Da sind ist das Eigenkapital in den letzten Jahren, ich möchte nicht sagen vernichtet worden, aber es sieht doch irgendwie so aus. Die Kurve ist doch von den 35 Millionen doch recht rapide runtergegangen seit 2008. Woran liegt das und wie gehen Sie da jetzt damit um, dass gefühlt, zumindest so für mich als Laien, es so aussieht, die Uni hat eigentlich kaum Geld, um die schönen Pläne, die Sie skizziert haben, umzusetzen?
Ja, der Schein trügt auch nicht so ganz, muss ich sagen. Also das muss man wirklich im historischen Kontext sozusagen sehen. 2007/08 hatte die Universität sehr viel Liquidität und da war es die ganz richtige Entscheidung zu sagen, das nützt uns ja gar nichts auf der Bank, wir müssen das Geld jetzt auch mal ausgeben und müssen, und das hat das Vorgängerrektorat auch gemacht und hat sehr sinnvolle Projekte im Bereich Lehre, Studium und Forschung und Infrastruktur übernommen. Jetzt sind vielleicht ein paar Projekte wie das SSC beispielsweise.
Das wollte ich gerade ansprechen. Ja. Das wurde auch aus diesen Mitteln größtenteils bestritten.
Und Baukosten laufen halt nun auch manchmal aus dem Ruder. Und dann ist das eben teurer geworden. Jetzt hat das SSC nicht nur die Baukosten, sondern weil wir selbst gebaut haben, müssen wir auch die Bewirtschaftungskosten tragen. Also das war aber auch nur ein Punkt. Es waren also Baumaßnahmen. Dann die LOM, haben Sie eben selbst angesprochen.
Die leistungsorientierte
Mittelvergabe. Da haben wir finanzielle Verluste. Und das Ansinnen des Kanzlers, der ja damit im Senat war, war nur zu sagen, so können wir nicht weitermachen. Also es ist jetzt überhaupt keine Gefahr im Moment, aber wir können nicht so weitermachen. Wenn wir so weitermachen würden wie in der Vergangenheit, dann hätten wir irgendwann nicht mehr genug Geld. Das heißt, wir müssen jetzt das Ruder schon etwas umreißen und wirklich restriktiver.
Das Problem sah auch so ein bisschen aus, im Moment werden die Mittel oder die Kosten noch durch den Hochschulpakt 2 bestritten, der jetzt aber irgendwann ausläuft. Gut, es gibt einen Hochschulpakt 3, da wurde aber auch gesagt, wahrscheinlich ist der nicht so umfangreich wie der Hochschulpakt 2. Wie sehen dann finanzielle Einschnitte aus oder die Restriktionen?
Also man wird natürlich viele Dinge, die mit Hochschulpakt 2 Geld bezahlt wurden, die waren ja auch, oft sind das ja nur befristete Dinge. Natürlich beim Bau können wir nichts mehr machen, aber was befristet ist, das wird man dann auch wieder zurückfahren müssen. Also angenommen, wir hätten jetzt mit Hochschulpaktmitteln das Studium Generale erweitert oder die Öffnungszeiten in der Bibliothek oder irgendwelche Maßnahmen, die den Studierenden zugutekommen oder auch eben Lehrpersonal, was Sie vorhin ansprachen, dann wird man das einfach nicht verlängern können, weil man sagt, das Geld ist jetzt nicht mehr da.
Das heißt, im Grunde muss man dann aber statt zu sagen, okay, wir machen die Stellen doppelt, muss man tatsächlich erstmal sehen, Sie hatten das gerade angesprochen mit dem Tenure-Track, statt die Stellen doppelt zu machen, muss man erstmal gucken, dass man die eine Stelle erhält.
Das stimmt sicherlich, wobei für das normale Halten werde ich natürlich nie Drittmittel. Wenn ich jetzt rumlaufen würde und versuchen würde, Sponsoren zu bekommen, um einen Status quo zu halten, dann sagen die, alles nicht unsere Aufgabe. Da braucht man, das ist natürlich die Krux, wenn Sie versuchen, Drittmittel einzuwerben, muss man meistens irgendetwas bieten, wo der Spender oder der Sponsor oder das DFG sagt, ja, das ist super, das investiere ich jetzt in Neues und nicht in Bestandserhaltung. Aber es gibt sicherlich auch Bereiche, wo man sparen kann ohne Qualitätsverluste.
Die da wären?
Also man kann, wenn man jetzt ein Angebot für irgendetwas einfordert, vielleicht auch sagen, lassen Sie uns mal 3 einfordern und das Billigste nehmen und nicht gleich das Erste. Und dann stellt man fest, ach, schon wieder 3.000 Euro gespart, weil der das nämlich preiswerter anbietet. Also das ist mühevoll, aber das ist wie im kleinen Haushalt. Ja.
Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich die Zahlen gesehen habe, ich hatte den Rechenschaftsbericht 2013 gelesen, da sah das Ganze las ich zumindest ein wenig positiver, was der Herr Rektor Pieper geschrieben hat. Wie erklären Sie sich jetzt die Diskrepanz? Da wurde auch auf die Zukunft geblickt und dann stabile Finanzlage. Das möchte ich jetzt gar nicht so in Abstreitung stellen, dass die HU jetzt gleich bankrott geht. Aber wenn man die Zahlen so sieht, denkt man doch, also stabil, schön und gut, aber man hätte doch zumindest schreiben können, es wird enger. Warum diese Diskrepanz zwischen dem Rechenschaftsbericht 2013 und den aktuellen Zahlen im Senat?
Da müssten Sie, glaube ich, die Fragen, die den Bericht geschrieben haben. Vielleicht haben die das nicht so überblickt. Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also ich fange jetzt an, in die Zukunft zu schauen und vertraue unserem Kanzler da sehr und bin da auch nicht beunruhigt. Es ist mehr so eine Warnung. Ich glaube, man hat hier über Geld nicht so nachgedacht. Also man hat eine Idee gehabt, dann hat man im Rektorat da um Mittel drum gebeten und dann hat das Rektorat gesagt, ist eine gute Idee, das machen wir. Und das war ja auch möglich, weil man die Liquidität hatte. Aber jetzt ist sie einfach alle und das war die Botschaft.
Alles klar. Das war ein Husarenritt, eine Stunde lang durch Uni, Hochschulpolitik und die Zukunft der HHU. Frau Steinberg, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier eine Stunde lang Rede und Antwort zu stehen. Ich wünsche euch allen dort draußen einen wunderschönen Abend. Morgen geht es weiter um 15 Uhr mit der Rush Hour. Auch da wird dieses Interview nochmal Thema sein. Ich verabschiede mich nicht, ohne mich zu bedanken beim Team. Das bestand aus Dennis Redberg, Nico Kell, Jenny Neidhardt, Laura Nestroy und Sandra Seidel. Das waren, glaube ich, alle, die ich hätte nennen müssen. Nadja Baschik möchte ich bitte nochmal betonen. Und ansonsten verabschiede ich mich mit James Bay, Best Fake Smile. Wunderschönen guten Abend wünsche euch. Maximilian Rieger, sendeverantwortlich war auch ich.